an einigen Stellen ziemlich ausführlich gegliedert habe. Ich werde nicht in dieser Weise jetzt auf diese Verse eingehen können. Und zum Teil sind die Punkte vielleicht dann nicht gerade deutlich. Nun, wenn es eine Hilfe ist für eine Predigt mal, dann soll es eine Hilfe sein, wenn nicht, schreiben Sie etwas anderes hin. Ich möchte einfach bei den drei Hauptpunkten hier bleiben, bei den Versen 1 bis 8, und dann diese Verse lesen und einiges hier erklären. Wenn Sie anschließend dann auch Fragen haben, bin ich dankbar, wenn Sie mir die geben, dann kann ich das nächste Mal noch darauf eingehen. Dies ist ein sehr wichtiger Abschnitt, die Verse 1 bis 8. Er ist sehr grundlegend für das Verständnis des Christenlebens und von Gemeindeleben. Sehr grundsätzlich ist er. Wir haben hier einen dreifachen Aufruf. Zuerst den Aufruf zur Darbringung des Leibes, zweitens den Aufruf zur Nichtanpassung in Vers 2 und dann gleich in Vers 2 und bis Vers 8. Der Rest spricht dann von dem dritten Aufruf, Aufruf zur Veränderung und wie das dann aussieht. Die ersten zwei sind eigentlich die Voraussetzung für das dritte. Wir lesen. Ich rufe euch also auf. Das ist der Sinn dieses Wortes, das normalerweise mit ermahnen übersetzt wird. Es geht um einen Aufruf. Ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Es gibt hier zwei Wörter, die rückweisend dienen. Das Wörtchen also, oder vielleicht steht bei Ihnen nun, und das Wort Erbarmungen. Also heißt im Blick auf das Gesagte. Und das Gesagte hat mit Erbarmen zu tun. Die Menschen in Rom, ob Juden oder Heiden, sind Menschen, die Erbarmung bekommen haben, denen Gott sich erbarmt hat, deren Gott sich erbarmt hat. Und angesichts dieser vielen Erbarmungen, denn das Wort steht in der Mehrzahl, man denkt also nicht nur an das Heil als solches, sondern an die vielen Seiten dieses Heils und an die vielen Wege Gottes mit einem. Das heißt, die Vielseitigkeit des Erbarmens Gottes. Im Blick darauf ruft er auf, eure Leiber darzubringen. Wohlgemerkt, hier geht es nicht um eine persönliche Hingabe. Immer wieder wird Römer 12, Vers 1 benutzt, um Christen, die nicht gerade so gut stehen, dazu aufzurufen, sich neu dem Herrn hinzugeben. Oder vielleicht überhaupt einen Christen dazu zu bewegen, eine zweite Hingabe nach seiner Bekehrung zu vollziehen. Es geht weder um das eine noch um das andere. Es geht nicht um eine zweite Erfahrung nach der Bekehrung. Das ist eine Lehre, die sehr verbreitet ist, eine sehr schwache Form dieses ganzen Komplexes zweite Erfahrung. Auf den Keswick-Konferenzen in England, die wohl zum Teil als Vorbild dienten für die Heiligungskonferenzen auf St. Krishona. In England war diese Lehre sehr, sehr stark vertreten, immer wieder von Rednern. Ein Christ ist jemand, der das Heil gefunden hat in Christus, aber er muss, wie Israel, das bereits aus Ägypten gekommen ist, noch in das Land Kanaan einziehen und in den Sieg hineingeführt werden. Er muss nicht in der Wüste bleiben, in einem Leben der Niederlage. Das ist nicht, was Paulus hier lehrt. Er lehrt das auch nicht in den Kapiteln 6 bis 8. Das ist nirgends eine Lehre im Neuen Testament. Sondern der Christ wird sofort aufgerufen, ein Siegesleben zu führen. Und das ist möglich. Man kann sofort nach der Bekehrung ein Siegesleben führen, wenn man auf Jesus schaut. Worum geht es hier? Es geht auch nicht um das Zurückfinden eines abgefangenen oder abfallenden Christen, der mal so untreu wird. Jetzt rufe ich euch auf, euch endlich einmal wieder dem Herrn hinzugeben. Nein, darum geht es nicht. Er schreibt an Menschen, bei denen er voraussetzt, dass sie im Heil stehen und dass alles gesund ist. Er macht hier keinen Unterschied zwischen kranken und nicht kranken Christen. Wenn er das in Kapitel 14 und 15 tut, dann ist das etwas anders. Das spricht er von Starken und Schwachen. Aber das ist noch wieder etwas anderes. Hier geht es überhaupt nicht um die Seele oder um den Geist. Hier geht es nur um den Leib. Hier geht es nicht um eine Hingabe. Die Hingabe hat man bei der Bekehrung vollzogen. Man hat sich selbst Jesus Christus ausgeliefert. Das ist Bekehrung. Und wer in der Bekehrung sich selbst nicht Jesus hingegeben hat und ihn als Herrn angenommen hat, der ist kein Christ. Denn das ist Christwerden, dass Gott in Christus, durch Christus wieder Herr im Leben wird. Und dazu gehört dann eine Hingabe, sonst kann Christus nicht Herr werden. Ich kann nicht rebellieren, mich nicht hingeben. Ich kann nicht weiter widerstehen und sagen, Jesus ist mein Herr. Das geht nicht. Ich muss meinen Widerstand aufgeben, ich muss mich hingeben und dann kann Jesus Herr sein und dann kann er mir auch seine Rettung geben. Hier geht es um etwas anderes. Paulus hat in Römer 8 gezeigt, dass das Heil zunächst für den inneren Menschen ist und nicht für den äußeren Menschen. Im Leibe seufzen wir immer noch, genau wie die Schöpfung um uns her. Auch wir, sagt Paulus, seufzen in uns selbst. Wir selbst seufzen in uns selbst, das heißt in unserem Leib. Und er hat gesagt in Vers 10 oder 11, dürfte es sein, der Leib ist tot. Das heißt, er ist nicht wiedergeboren. Er ist immer noch diesem Tode gewidmet und jeder von uns, dem ist das Los oder es ist sein Los, einmal sterben zu müssen, falls Jesus nicht vorher kommt. Aber auch dann wird dieser Leib verwandelt werden. Das heißt, dieser Leib ist dem Tode geweiht. Er kann nicht so, wie er ist, in den Himmel. Dieses Fleisch und Blut können jenes Königreich nicht ererben. Es muss verwandelt werden, sagt Paulus. Es geht also um die Darbringung eines nicht bekehrten Leibes. Warum? Weil wir nichts anderes haben, womit wir Gott dienen können. Wir haben nur diesen Leib. Und wir wohnen in diesem Leib, wie wir in dieser Welt, unerlösten Welt wohnen. Und wir können diese Welt nicht erlösen. Die Menschen in dieser Welt können wir zu Christus rufen. Aber wir können nicht die Umwelt wieder ganz sauber machen. Wir können Zeichen setzen. Aber wir können die Welt nicht wieder heil machen. Wir können nicht mehr zurück zum Garten. Wir können die Industrie nicht mehr ganz zurückschrauben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, den Leib zu retten, sondern ihn Gott darzubringen. So wie er ist, was immer noch da geblieben ist, nachdem ich in sündiger Weise mit ihm umgegangen bin, in ausbeuterischer Weise, soll ich ihn jetzt dem Herrn darbringen. Warum? Als Werkzeug des wiedergeborenen inneren Menschen. Der Leib soll als Werkzeug dienen. Aber dieser Leib muss nicht nur Gott dargebracht werden. In Kapitel 6 hat er gesagt, dass man über ihn herrschen soll, auch in Kapitel 8 wohl. Man hat über diesen Leib zu herrschen. Und an anderer Stelle sagt Paulus, dass dabei eventuell auch Gewalt angewendet werden muss. Für die gerettete Gemeinde, für die Heilsgemeinde, braucht es keine Polizei. Keine. Aber für das ungerettete Wesen in dieser Welt braucht es Gewalt. Ungerettetes Wesen muss mit Zwang in den Gehorsam gebracht werden. Unser Leib will, tendiert dazu, unabhängig zu sein. Er will unabhängig sein. Und dann sollen wir ihn einmal nehmen und zuerst einmal Gott hinbringen. Herr, hier ist mein Leib. Ich tue es aus lauter Dankbarkeit. Du bist für mich gestorben, auch für meinen Leib. Er wird eines Tages gerettet werden. Jetzt ist er noch nicht, jetzt ist er noch vom Tode behaftet. Aber ich bringe ihn dir aus lauter Dankbarkeit und er soll gebraucht werden für deinen Dienst. Und ich will über diesen Leib herrschen zu deiner Ehre und ich will ihn gebrauchen zu deiner Ehre. Ich will mit diesem Leib nicht mehr so leben, wie die Welt lebt, Vers 2. Sondern ich will beim Denken immer wieder neu denken, wie die himmlische Welt denkt. Und will dann mit diesem Leib, in dem Leib deiner Gemeinde, zu deiner Ehre leben. Das ist so ungefähr zusammengefasst, wozu Paulus hier aufruft. Ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzubringen als ein lebendes Opfer. Das heißt, während wir noch Energie haben, ja, weil dieses Leben, diese Energie in den Dienst des Herrn gestellt werden soll. Heiliges, das heißt Gott zugeordnet. Ich soll sagen, mein Leib gehört nur Gott. Er gehört keinem anderen. Er gehört nicht einmal mir eigentlich. Er soll heilig sein, das heißt Gott geheiligt sein, so wie Aaron, der hohe Priester, auf seiner Stirn das Wort trägt, heilig dem Herrn. Kein Priester in Israel darf seinen Beruf wählen. Er ist von vornherein dem Herrn zugeordnet. Und wenn ich das tue, ich bringe meinen Körper dem Herrn und sage, mein Körper gehört dir, dann verfüge ich nicht mehr darüber. Dann bin ich fortan verpflichtet, mit diesem Leib das zu tun, was der Wille Gottes ist, von dem gleich die Rede ist. Heilig, Gott zugeordnet, natürlich auch rein. Das gehört dann dazu, das bringt es dann mit sich. Es erstaunt mich wirklich, dass Christen hier so lässig und so weltlich denken an dieser Stelle. Ja, man muss sowieso sterben, aber bitte nicht zu früh. Dieser Leib ist ein Tempel, nicht nur von mir. Nicht nur ich wohne hier, der Heilige Geist, Gott wohnt in diesem Körper. Und es macht etwas aus, was ich in den Mund nehme. Es rettet mich nicht, aber es rettet den Körper. Es rettet nicht den inneren Menschen, aber es rettet den Körper. Und es macht schon etwas aus, was ich trinke und was ich esse und wie ich es tue. Und es ist keine Entschuldigung, dass die asiatischen Religionen dieses Gebiet so stark beschlagnahmt haben. Die müssen raus und wir müssen rein. Die Gemeinde hat hier zu arbeiten. Was ist wissenschaftlich gesund und gut für den Körper? Wir sind verpflichtet dazu vom Heil her. Der Leib gehört dem Herrn und soll heilig sein, rein sein. Nachdem wir unsere Pflicht getan haben, unserem Körper gegenüber, nehmen wir dann aus der Hand Gottes, was mit mir dann passiert. Führt der Herr mich dann in einen rauchgefüllten Raum, sodass ich Krebs kriege, dann bin ich nicht schuld daran. Ja? Ich nehme das auf mich. Muss ich in einer verschmutzten Stadt wohnen? Ich kann das nicht ändern. Ich nehme das dann auf mich. Habe ich einen Unfall? Bekomme ich eine Krankheit? Dann nehme ich das auf mich. Das ist Führung Gottes dann. Ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich muss nur wissen, dass ich für den Herrn meine Schuldigkeit meinem Körper gegenüber getan habe. Heiliges Opfer und Gott angenehm. Euer, Gedankenstrich, euer sinnvoller Dienst. Das griechische Wort hier ist sehr stark verwandt mit unserem deutschen Wort logisch. Und direkt übersetzt würde es wahrscheinlich heißen, logischer Dienst, aber wir kommen nicht weiter mit dieser Übersetzung. Denn das Wort im Griechischen bedeutet noch mehr als nur dieses. Ich meine, zwei Wörter können hier uns den Sinn wiedergeben. Einmal das Wort sinnvoll und zweitens das Wort geistig. Nicht geistlich, sondern geistig. Man sagt uns, es geht hier um einen Opferdienst. Das Wort, das mit Dienst übersetzt wird, ich nehme an, dass niemand ein anderes Wort hier hat, ja, als Dienst. Oder? Gottesdienst, ja. Gottesdienst kann da stehen, das heißt, das Wort wird hauptsächlich dort gebraucht, wo es um einen Dienst für Gott handelt. Ja. Insofern kann man Gottesdienst hier sagen. Es geht beim Gebrauch des Wortes, obwohl das nicht im Wort steht, aber beim Gebrauch des Wortes geht es um den Dienst, den Israel und besonders die Priester für Gott im alten Volk Gottes tun. Das Wort wird übernommen in die neue Gemeinde, in das neue Volk Gottes und hier gebraucht. Nur jetzt geht es nicht um einen äußerlichen Dienst, ja? Und da ist der Kontrast. Das ist die Bedeutung jetzt dieses Wortes. Es geht jetzt nicht um rituellen Gottesdienst, sondern es geht um einen innerlich, von innen her geprägten. Es ist der Leib, den ich darbringe, und er ist äußerlich. Aber er wird dargebracht, um einen geistlichen Dienst zu tun. Und deshalb geistig. Es geht um das Denken, es geht um das Abstrakte, es geht um das über das Äußere hinausgehende. Es ist schwer, das zu fassen. Das heißt, es soll etwas Sinnvolles, Bedeutungsvolles sein. Nicht nur rituell, nicht nur also äußerlich. Das heißt, das Darbringen des Leibes selbst ist so ein Dienst. Und was ich dann mit dem Leib tue, soll ebenfalls ein Gottesdienst sein oder ein Dienst für Gott sein. Das zwei. Der zweite Aufruf. Seid nicht der Zeit dieser Welt angepasst oder den Zeiten dieser Welt angepasst, sondern werdet umgeformt. Mit diesem Wort haben viele Christen gerungen und ich weiß auch ihre Väter. Und die Auslegung ist nicht immer gleichmäßig gelungen. Und heute ringt man noch mit Auslegungen, die man meint, die wären zu weit gegangen. Ich kenne das von meiner Geschichte her, von dem, was meine Eltern uns erzählt haben, wie es früher war und so weiter. Und in sehr vielen Kreisen, das fing schon in der Reformationszeit an, als die Täufer aufkamen, die wollten jetzt einmal wirklich ernst machen mit der Nachfolge. Und dann kommen diese Gedanken auf und man fragt sich dann, wo beginnt es und wo hört es auf? Wie sieht das aus, wenn man nicht der Welt angepasst ist? Und dann kennen Sie vielleicht die Geschichten von denen, die dann meinen, man sollte oder sollte nicht einen Bart tragen, man sollte oder sollte nicht Knöpfe haben. Ich bin in Amerika in einem Haus gewesen, wo die Damen keine Knöpfe am Kleid haben, nur eine Nadel. So ins Tuch, das Tuch wird übereinander genommen, Nadel durch und so hängt es zusammen. Man darf nicht weltlich sein. Und in den Kreisen fährt man auch kein Auto. Und wenn das in irgendeinem Kreis erlaubt ist, dann kann das vielleicht so weit gehen, aber dann müssen die Stoßstangen schwarz sein. Ja? Das war eine Sorte von Mennoniten, dann nannte man die schwarzen Stoßstangen-Mennoniten. Ja, das sind Vorstellungen von nicht der Welt angepasst sein. Wir werden nicht immer einer Meinung hierüber sein. Aber wir sollten versuchen, einer Meinung zu sein. Und wir sollten nicht zufrieden sein, bis wir einer Meinung sind. Heute sind wir so tolerant, dass wir meinen, es würde sogar normal sein, verschiedener Meinung zu sein. Es ist nicht normal. Toleranz ist gut und muss bleiben. Aber sie ist eine gute Haltung in einer unnormalen Situation. Ja? Und die zwei müssen nicht verquickt werden. Die gute Haltung sagt noch nicht, wenn ich Ihnen gegenüber tolerant bin, dann heißt das noch gar nicht, dass ich mit Ihnen einverstanden bin. Ja? Ich kann ja auch einen Sünder lieben. Aber ich muss dann dabei bleiben, mein Bruder, Sie haben gesündigt, Sie sind weltlich. Ja? Sie mögen nicht davon überzeugt sein, dann schätze ich das. Wenn Sie wirklich nach der Heiligen Schrift leben wollen, dann schätze ich das und identifiziere mit dem. Ja? So müssen wir immer sorgfältig prüfen, wozu können wir Ja sagen, wozu müssen wir Nein sagen. Die ganze Zeit können wir lieben. Wir können uns noch stärker mit denen identifizieren, die anders denken als wir, aber wenigstens aufgrund der Heiligen Schrift so denken. Aber die ganze Zeit, während wir anderer Meinung sind, müssen wir miteinander sprechen, nicht auseinanderlaufen. Und müssen und versuchen, darüber auf einen Nenner zu kommen, was ist Gott wohlgefällig? Was ist der Wille Gottes? Voraussetzung dafür ist zum Teil Vers 3. Es kann eine Frage sein, was kommt zuerst? Vers 2b. Was kommt zuerst, Vers 2a oder Vers 2b? Beides ist Voraussetzung für das andere. Wollen Sie neu denken, dann fangen Sie einmal grundsätzlich an, nicht wie die Welt zu denken und zu leben. Und wenn Sie dann angefangen haben, neu zu denken, dann werden Sie wieder imstande sein, noch besser zu wissen, was Weltförmigkeit ist. Sehen Sie, das befruchtet gegenseitig. Wenn man die Welt verlässt, dann ist man besser imstande zu denken. Viele Christen können nicht denken, weil sie grundsätzlich in der Welt stecken. Ein Christ muss einmal grundsätzlich zuerst seinen Leib Gott darbringen. Das ist Voraussetzung. Denn wenn Sie nicht vom Leib frei sind, werden Sie immer bei jedem, bei allem, was Sie tun, leibbezogen denken. Sie sind nie frei. Sie sind immer auf das Wohl Ihres Leibes bedacht. Und Sie sind nicht frei, objektiv zu denken. Wer aber seinen Leib einmal abgegeben hat, der kann ihn wieder aus der Hand Gottes nehmen und kann objektiv denken. Zweitens, wer einmal Nein gesagt hat zur Welt und wirklich Ja zum Leben Gottes gesagt hat, der ist fähig, objektiv zu denken. Und dann kann er neu zur Welt gehen und fragen, was ist Geschenk und was ist abzulehnen. Muss ich immer wieder neu entscheiden, was ist Geschenk von Gott in der Welt und was ist dort abzulehnen. Wichtig ist nicht so sehr zunächst, was ist weltlich oder was ist nicht weltlich. Das ist nicht das größte Problem in unseren Gemeinden. Ich befürchte, wir sind heute schon so weit, dass man überhaupt nicht mehr mit Römer 12, Vers 2a rechnet. Es kommt überhaupt gar nicht in Frage für viele, anders zu leben als die Welt. Die haben hier schon grundsätzlich diese Sache aufgegeben. So geht's nicht. Der Heilige Geist wird da nicht viel Raum haben in so einem Leben. Und wenn der Heilige Geist nicht Raum haben, dann werden andere Geister Raum haben und simulieren. Täuschen wir uns nicht. Es bleibt kein Vakuum da. Wir werden zurückgehen, kommen müssen zu Römer 12, Vers 2a und einmal grundsätzlich uns sagen lassen von Gott, ich darf nicht so leben wie die Welt. Und erst wenn ich das angenommen habe und dazu Ja gesagt habe, bin ich imstande zu fragen, was heißt das? Verstehen Sie die Reihenfolge? Erst einmal Ja sagen zu dem, was ich nicht verstehe. Wie die Maria tat. Der Zacharias, der hat anders gehandelt, ja? Weil er nicht verstand, hat er Nein gesagt. Maria hat auch nicht verstanden, aber sie hat zuerst einmal Ja gesagt. Und dann konnte der Engel weiterreden, ja? Grundsätzlich sagen wir einmal Ja zu Gottes Gebot hier und nachdem wir das beherzigt haben, ja, Herr, ich bin bereit, auf alles zu verzichten, was du von mir haben willst. Ich bin bereit, alles fahren zu lassen. Und dann kann er mir den Weg zeigen. Dann ist Gott frei, ja. Dann braucht er keine Angst zu haben, ich würde dann wieder widerstreben, ja. Ich habe ihm dann grundsätzlich mein Ja gegeben. Ich gebe Gott das Blatt und sage, schreib du her, was da drauf stehen soll. Ich habe schon die Unterschrift gegeben. Wenn die Unterschrift einmal da steht, dann kann Gott alles draufschreiben, ja. Dann kann er es mir deutlich machen. Wir gehen weiter. Seid nicht der Zeit dieser Welt angepasst, sondern werdet umgeformt durch Erneuerung eures Denkens oder Denksinnes, Vernunft, das Denkorgan. Es geht darum. Es geht aber nicht nur um das Denkorgan, es geht um das Denken ebenfalls. Es ist ein umfassendes Wort im Grundtext. Also umgeformt durch Erneuerung eures Denkens. Da beginnt es. Das griechische Wort für Buße heißt Umdenken. Man sollte einmal Buße tun über falsches Denken. Und dann neu denken, wie Jesus denkt, wie das Wort denkt, die Bibel, wie der Heilige Geist denkt, wie man in der jenseitigen Welt denkt. So werde ich erneuert. Übrigens, Erneuerung des Denkens findet statt, nicht nur durch Buße, sondern durch neue Denkstoffe, neues Denkmaterial. Ich denke, was ich esse, geistig. Was ich zu mir nehme, das sind die Bits, das sind die Einzelteilchen meines Denkens. Was ich schaue, im Fernsehen, in der Welt, was ich lese, alles, was mein Geist aufnimmt, sind Bausteine des Denkens. Deshalb Schutt ausräumen, Brüder und Schwestern. Eine ganze Menge von dem, was Sie da zu Hause haben, brauchen Sie gar nicht. Ich möchte es mal wagen zu sagen. Nicht wahr? Eine ganze Menge von dem, was Sie hören im Radio, darauf können Sie ruhig verzichten. Auch im Fernsehen. Eine ganze Menge, das können wir gar nicht gebrauchen. Eine Patientin wollte mal einem Arzt etwas zu lesen geben. Ich fand es wichtig. Ja. Der Arzt sagte, ich will mein Denken nicht damit belasten. Er gebraucht ein Wort, wo alles so durcheinander ist und unaufgeräumt ist. Es ist zu viel im Zimmer, ja. Jetzt müssen wir ausräumen, ja. Er wollte nicht sein Denken überschütten, belasten mit allen diesen Dingen. Er wollte frei sein. Denken geschieht mit Bausteinen, mit gedanklichen Bausteinen. Und das sind all das, was ich über die Augen und die Ohren, die Sinne in mich aufnehme. Um zu prüfen, also Buße, neue Inhalte, und dann bin ich fähig zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Warum soll man prüfen, was der Wille Gottes ist? Damit man ihn tun kann. Hat Gott Interesse daran, dass ich seinen Willen weiß und dann anschließend nichts darüber tue? Nicht danach handle? Das ist nicht der Sinn der Sache. Wenn Gott sagt, ich soll wissen, was sein Wille ist, dann denkt er, dass ich ihn tun soll. Ja. Der Zweck des Prüfens, des Entdeckens des Willens Gottes, ist, diesen Willen zu tun. Darum geht es. Es geht um das Wandeln im Willen Gottes. Dieser Wille Gottes ist immer gut. Er ist immer angenehm. Vielleicht nicht für mich, aber für ihn. Und vollkommen. Jetzt kommt eine Begründung, denn ich sage, einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben worden ist. Das ist herrlich. Paulus spricht als Demütiger. Paulus sagt, ich bin auch ein Begnadeter. Es ist genug Gnade da, Geschwister. Aber ich lege es euch nahe, ich sage einem jeden unter euch, ja, beides ist da, Demut und doch Verpflichtung, die mir gegeben worden ist, dass er, jeder von euch, denkt. Hier geht es ums Denken, ums Halten. Wie soll er denken? Erstens, nicht zu hoch oder überhaupt hoch. Er soll nicht hoch von sich halten oder soll sich nicht für hoch halten. Das ist grundsätzlich verboten, sich selbst für groß zu halten. Zweitens, Er soll nicht mehr von sich halten, denn zu halten sich gebührt. Vielleicht kommt das nicht in der Übersetzung bei Ihnen zum Ausdruck. Erstens, grundsätzlich nicht hoch von sich halten. Zweitens, nicht mehr, als es bei mir persönlich sich gebührt. Das Erste ist für alle, das Zweite ist persönlich. Denn es gibt Christen, die halten mehr von sich und haben gesundes Denken als andere, die weniger von sich halten. Wieso? Wegen der Gnadengabe. Das kommt gleich. Das heißt, ein jeder von uns soll einmal grundsätzlich gesund denken, aber dann das Maß, wie ich über mich denke, meine Möglichkeiten, mein Können, denn es geht um Dienst, das wird variieren. Nicht jeder von Ihnen tritt mit Selbstbewusstsein hier hin, nicht wahr? Er denkt mit Recht nicht so viel von sich. Er darf es nicht, er hat nicht die Begabung. Ein anderer, der dazu gerufen ist, der kann von sich halten, weil er begabt ist und kann entsprechend denken und handeln und steht hier und dient. Ein anderer ist sehr gelassen in der Begegnung mit anderen Menschen. Ich habe da mir immer wieder Mühe. Aber wer die Begabung hat, der hat eine Gabe für die Begegnung mit anderen Menschen. Und er kann dann von sich entsprechend denken. Er braucht keine Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Ja? Lesen wir weiter. Denn zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen. Das ist, was dies bedeutet. Eine gesunde Haltung. Es gibt viele Christen, die denken krankhaft. Es geht um eine gesunde Haltung einzunehmen. Wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens, besser an dieser Stelle Vertrauen, ein Maß des Vertrauens zuteilte. Gibt es denn wirklich ein von Gott gegebenes Maß des Vertrauens? Ja. Begründung kommt gleich, Vers 4. Denn, warum? Gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne aber Glieder voneinander. Und deshalb denken wir auch verschieden von uns selbst. Denken wir verschieden von uns selbst. Der eine denkt so über sich selbst, das kann ich. Und der andere sagt, das kann ich nicht und denkt also anders in Bezug auf sich selbst. Niemand soll hoch von sich halten, aber niemand soll mehr, aber auch nicht weniger von sich halten in Bezug auf dieses Maß an Begabung. Dem Maß an Begabung der Gnadengabe, jede Gnadengabe ist ein Maß. Diesem Maß der Gnadengabe entspricht ein Maß des Vertrauens. Und dieses Vertrauen ist gottwärts und mirwärts, selbstwärts. Denn wenn Gott mir eine Gnadengabe gegeben hat, dann kann ich ihm vertrauen, in dieser Gnade und mit ihr ihm zu dienen. Und dann darf ich auch das entsprechende Selbstvertrauen haben. Aber grundsätzlich geht es um Gottvertrauen. Umgekehrt, wenn Gott mir eine gewisse Gnadengabe nicht gegeben hat, dann kann ich ihm auch nicht dafür vertrauen, dass ich das tun kann. Ja? Und kann infolgedessen auch nicht mir selbst vertrauen. Ich maße mir etwas an. Ja? Das geht nicht. Also Vertrauen hängt mit Dienst zusammen und es geht um eine Gnadengabe. Ich muss zu schnell weitergehen, aber wir haben in Vers 6 wieder diesen Gedanken eines Maßes, der entspricht. Und ich persönlich bin der Meinung, und ich will jetzt nicht alle Beweise heranziehen, aber ich bin der Meinung, dass Vers 6 nicht ein neuer Satz anfängt, ein unvollendeter Satz, sondern die Fortsetzung ist des begonnenen Satzes. Ich meine, 1 bis 8 sind eigentlich ein Satz. Das heißt, hören Sie mal, wie man hier lesen könnte. Er soll darauf bedacht sein, Vers 3, eine gesunde Haltung einzunehmen, wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens zuteilte. Denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne Glieder voneinander, haben Gnadengaben, verschieden, nach der uns gegebenen Gnade. Komma. Wenn die Gnadengabe Weissagung ist, und jetzt müssen wir vom Vorherigen hier hineinnehmen, so habe man eine gesunde Haltung, nach Vers 3, gemäß dem Glauben, der hier entspricht. Die Haltung und das Maß des Vertrauens, des Glaubens, werden kommen hier jetzt zur Anwendung. Zweitens, wenn die Gnadengabe das Dienen ist, dann sei es so im Dienen. Wenn es der Lehrende ist, um den es geht, dann sei es so im Lehren. Er soll eine rechte Haltung und ein rechtes Vertrauen haben. Wenn es der Aufrufende ist und Zusprechende, das Wort kann so oder so verstanden werden, nicht ermahnen, also aufrufen und Trost geben, das ist eine Gnadengabe, dann soll es so sein im Aufrufen und Zusprechen. Der Mitteilende, da soll das dann sich zeigen in der Einfalt. Eine richtige Einstellung zeigt sich da in der Einfalt beim Geben. Der Vorstehende zeigt es im Fleiß. Der Barmherzigkeit Übende in der Freudigkeit. Es geht also hier um Beispiele, wie das aussieht im Dienst in der Gemeinde, wenn man die richtige Einstellung hat und das richtige Vertrauen. Aber man sieht, es geht um Leibleben. Man steht nicht alleine. Der nächste Abschnitt ist verwandt mit diesem. Die Verse 9 bis 13. Eigentlich geht der Abschnitt bis zum Ende von Kapitel 13. 9 bis Ende von Kapitel 13. Der ganze Abschnitt handelt von Liebe und Gerechtigkeit. Und hier haben wir wieder die zwei gegenüberstehenden Eigenschaften Gottes und unseres Herrn Jesus und von uns. Parallelstelle wäre hier der erste Johannesbrief. Zweimal sagt Johannes, Gott ist. Was sagt er das erste Mal? Kapitel 1, Vers 5. Gott ist was? Gott ist Licht. Und das zweite Mal in Kapitel 4. Und dort sagt er es zweimal. Gott ist was? Liebe. Gott ist Liebe. Sehen Sie die zwei Pole? Gott ist Licht, Heiligkeit, Gerechtigkeit. Und Gott ist Liebe, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Wohlwollen und so weiter. Um diese zwei Pole sammeln sich jeweils Eigenschaften Gottes. Und diese hat Jesus zum Ausdruck gebracht, als Ebenbild Gottes unter uns wohnte. Philippus, wenn du mich siehst, sagt er, dann siehst du den Vater in Liebe und Licht. Im Johannesevangelium hat Johannes gesagt, Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Ja? Licht und Liebe. Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Das Gesetz kam durch Mose. Aber Gott hat in Jesus seine Liebe und sein Licht geoffenbart. Seine Wahrheit, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und seine Liebe. Beides. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann wohnt er in uns und will sein Leben durch uns ausleben. Und das vereinfacht die Sache so sehr, wenn wir merken, alles, was wir tun, wird mit Liebe und mit Gerechtigkeit oder Heiligkeit zu tun haben. Und die zwei in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen und da zu halten, das ist Kunst, nicht wahr? In der Familie, wann soll man ernst sein und wann freundlich? Ja? Das Gleichgewicht von Heiligkeit und Liebe zu wahren, ist immer eine heilige Kunst. Und deshalb bleiben wir abhängig vom Herrn. Aber darum geht es. Das sind die zwei Pole, die zwei Richtungen in diesem sehr praktischen Teil. Hier geht es um ganz praktische Anweisungen. Erstens, 12, Verse 19 bis 13, da geht es um Liebe. Vers 9 ist der Schlüssel für die Verse 9 bis Ende des Kapitels. Aber in den Versen 9 bis 13 geht es um darum, dass die Liebe echt sei. Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt, sie sei echt. Und dann kommt ein Komma. Und das andere scheint alles ein Satz zu sein, immer wieder Kommas, das heißt verschiedene Lebenssituationen werden da genannt. Wie sieht echte Liebe aus? Man verabscheut das Böse, hangt dem Guten an, hat Bruderliebe und so weiter, ist freundlich. Das sind die Situationen. So sieht echte Liebe aus. Ab Vers 14 geht es immer noch um Liebe, aber hier geht es darum, dass die Liebe auch dann walten soll, wenn man dem Bösen begegnet. Hier kommt Liebe unter Stress. Kommt Liebe in die Anfechtung hinein. Hier geht es einen Schritt tiefer. Und Paulus sagt, immer noch Liebe walten lassen, immer noch Liebe walten lassen. Da sehen wir, wie das aussieht, ganz praktisch, bis Ende des Kapitels. Aber wer bis zum Ende des Kapitels gelesen hat und das ernst genommen hat, und ganz besonders gelesen hat, die Rache ist mein, ich werde vergelten. Und man soll nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern mit Gutem. Wer da ein bisschen schlau ist und so ein bisschen einen Hang für Gesellschaftsordnung hat, ja, der wird sich fragen, Moment einmal, Paulus, wenn das jetzt Landesgesetz wird, wo kommen wir dann hin? Wenn alle Menschen so leben, wo kommen wir dann hin? Moment, sagt Paulus, ich bin noch nicht fertig. Ja, ich bin noch nicht fertig. Aber in der Gemeinde, eure Einstellung, die sieht so aus. Aber das heißt nicht, dass die ganze Welt so leben kann. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Ja? Es gibt Menschen, die sind nicht bekehrt. Und das zeigt er in Kapitel 13, ja? Wie das aussieht. Nun, Kapitel 13, besonders in diesen Kreisen, ist ein sehr kontroverses Kapitel. Aber da es jetzt 9:45 ist, wollen wir hier Strich machen und Fortsetzung folgt. Ja, wie Sie wissen von den Geschichten, die Sie vielleicht lesen, wo es diese Serien gibt, dass diese Zeile, Fortsetzung folgt, gerade dort steht, wo man gerne weitergelesen hätte. Ja? Nun, das machen wir jetzt auch so. Wir wollen beten. O Herr, wir sind dir so dankbar, dass du nicht nur allgemeine Wahrheiten gesagt hast, sondern auch Beispiele gegeben hast und ganz klar gesprochen hast, wie das im praktischen Leben aussieht. Und dennoch, Herr, kommen wir in so viele Situationen, wo wir nicht wissen, wie soll das jetzt hier praktisch aussehen? Und da bitten wir dich, Herr, um Weisheit und um klare Führung, um zu erkennen, wie Leben mit Jesus und das Leben von Jesus jetzt hier aussehen würde, in einem seiner Kinder. Hab Dank, Herr, für diese Gemeinschaft bei deinem Wort mit diesen Geschwistern. Hab Dank, Herr, dass du jetzt auch mit uns nach Hause gehst. Bewahre uns allen, Herr. Und wenn du uns heimrufst, sind wir so dankbar, dass wir zu dir gehen dürfen. Amen.